Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch zu sein. Mein Name ist Michaela Mark, es wurde bereits gesagt. Ich war während der Zeit an der Bibelschule hier in der Gemeinde, habe 2020 absolviert, aber blicke sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Ich komme aus Hamburg, bin jetzt aber nicht heute Morgen angereist, sondern konnte, wie schon auch im vergangenen Jahr, gestern beim Bracker Männertag sein und dann eben den Aufenthalt hier im schönen Lipperland verbinden mit einem Besuch hier auch in der Gemeinde und auch mit dem Predigtdienst. Vielleicht noch ein paar persönliche Worte. Ich bin momentan dabei, mein Studium der sozialen Arbeit und Diakonie abzuschließen. Ich schreibe die Bachelorarbeit, habe nur noch wenige Wochen und werde dann ab kommendem Monat Vollzeit bei der Allianzmission angestellt als Seemannsmissionar im Hamburger Hafen. Da freue ich mich schon sehr drauf, nach viel theoretischem Studium dann endlich in die Praxis starten zu können. Und ich freue mich auch darüber, nach der Predigt auch noch knapp 10 Minuten etwas zu dieser ja, relativ speziellen Missionsarbeit zu berichten. Aber vorher werden wir uns gemeinsam mit einem Thema auseinandersetzen, das ich wirklich spannend und wichtig finde. Und dieses Thema hat unter anderem zu tun mit diesem Buch. Das Buch 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Das Buch wurde geschrieben von Bronnie Ware. Sie war eine australische Palliativpflegerin, also jemand, der sich um todkranke, um sterbende Menschen kümmert, sie begleitet. Und sie berichtet in dem Buch von den Erfahrungen, die sie mit sterbenden Menschen gemacht hat. Insbesondere berichtet sie davon, was Menschen, die auf ihr Leben zurückblicken, am meisten bereuen. Eben 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ich habe mir diese 5 Sätze genauer angeguckt und mir ist eine Sache direkt aufgefallen. 2 der 5 Sätze beginnen mit den Worten: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt. Punkt, Punkt, Punkt. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt. Einmal den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, nicht das, was andere von mir erwarten. Und einmal, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, meinen Gefühlen mehr Ausdruck zu verleihen. Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt. So beginnen 2 der 5 Sätze und auch die anderen 3 Sätze haben zumindest indirekt etwas mit diesem Thema zu tun, mit dem Thema Mut. Wenn dieses Thema Mut offenbar für Menschen, die am Ende ihres Lebens sind, so eine zentrale Rolle spielt, dann kann es sich für uns ja nur lohnen, auch schon heute über genau dieses Thema nachzudenken. Und das haben wir in der Predigt vor. Es geht um Mut, ein Baustein im Reich Gottes. Man könnte sich diesem Thema Mut auf unterschiedliche Weise nähern. Ich habe mich dazu entschieden, dass wir uns das Thema anhand einer Geschichte aus dem Esra-Buch angucken wollen. Die Person Esra kommt in der Erzählung gar nicht vor, aber wie es schon erzählt, wie es gesagt wurde, es geht um die Geschichte vom Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem. Wir finden die Geschichte in Esra 3 bis 6. Es ist natürlich klar, dass man bei 4 Kapiteln jetzt nicht bis ins kleinste Detail gehen kann, aber man kann grobe Linien aufzeigen und diese groben Linien sind unglaublich hilfreich, weil sie uns zeigen, was mutiges Handeln im Heute konkret bedeuten kann, was mutigem Handeln oft im Weg steht. Diese groben Linien helfen zu zeigen, wie Gott den Mut seiner Leute gebraucht als ein Baustein in seiner Hand, um sein Reich zu bauen. Die Esra-Geschichte ist eine Geschichte, wo die Israeliten mutig begonnen haben, wo sie entmutigt gestoppt wurden und wo sie ermutigt weitergemacht haben. Das sind die Punkte, an denen wir uns orientieren wollen. Mutig begonnen, entmutigt gestoppt und ermutigt weitergemacht. Wir beginnen mit mutig begonnen. Wie ich schon erwähnt habe, geht es in Esra 3 bis 6 um die Geschichte vom Wiederaufbau des Tempels. Man kann sich jetzt natürlich schnell die Frage stellen, ja, warum musste der Tempel eigentlich wieder aufgebaut werden? Also was ist da passiert? Dazu ist ein kurzer Rückblick wichtig. Gott hat am Anfang der Bibel schon relativ schnell klar gemacht, was seine Vision für Israel ist. Israel sollte ein heiliges Volk sein. Also durch das Verhalten von Israel sollten die anderen Nationen sehen, wie Gott ist. Israel sollte auch ein geeintes Volk sein, ein Land, das in Frieden miteinander lebt. Israel sollte ein anbetendes Volk sein, was Gott ehrt und anbetet. Und Gott sollte in ihrer Mitte im Tempel wohnen wo sie ihm dienen und anbeten können. Also das war Gottes Vision für Israel. Wenn wir uns nun die vorigen Jahrhunderte aus der Esra-Geschichte angucken, dann merken wir, dass das Verhalten von Israel relativ wenig mit Gottes Vision zu tun hatte. Das sieht man in den Jahrhunderten davor. Ich nenne mal nur drei Ereignisse, die da entscheidend waren. Nachdem Salomo gestorben ist, wurde das Königreich Israel 926 vor Christus aufgeteilt, und zwar ins Nordreich und ins Südreich. Die Teilung passierte aber nicht, weil Israel angegriffen wurde oder so, nein, aufgrund von inneren Streitereien, also Streitereien innerhalb des Reiches. Die Trennung sollte eine Lösung sein, sie führte aber nur noch zu viel mehr Problemen. Beide Reiche waren ständig im angespannten Verhältnis miteinander. Und die regierenden Könige im Norden und im Süden waren schlechte bis teilweise grausame Herrscher. Es gab ein paar Hoffnungsträger wie Josia, wie Hiskia, aber insgesamt erfüllten die Herrscher Gottes oder die Herrscher Israels die Vision Gottes nicht. Es wurde Götzendienst eingeführt, Propheten Gottes wurden abgelehnt und teilweise sogar kleine Kinder für fremde Götter geopfert. Und all das führte dazu, dass Gott das nicht weiter angesehen hat, sondern dass er Gericht hielt. Erst war das Nordreich dran, 722 vor Christus schickte Gott die Assyrer, die damals stärkste Macht in der Region. Sie eroberten das Nordreich, sie entführten viele Israeliten nach Assyrien. Das Südreich hielt etwas länger durch, aber auch dort kehrten die Juden nicht um. Propheten Gottes traten auf, wie Jesaja, wie Jeremia, aber auch sie wurden abgelehnt. Und so wurde auch das Südreich erobert, diesmal von den Babyloniern, die mittlerweile stärkste Macht waren. Das endete dann 586 vor Christus mit der totalen Zerstörung Jerusalems samt dem Tempel und auch damit, dass viele Juden nach Babylon verschleppt wurden. Also, wir haben Gottes Idee für Israel. Israel sollte ein heiliges Volk sein, wo die anderen Nationen erkennen, wie Gott ist. Ein anbetendes Volk sein, ein geeintes Volk sein. Der Ist-Zustand war aber, Israel lebte im Götzendienst. Israel war geteilt. Und der Tempel, wo Gott in besonderer Weise wohnte, der Tempel lag in Trümmern. All das ist wichtig, um zu verstehen, in welchem Kontext der Wiederaufbau des Tempels passierte. Und um zu verstehen, warum die Geschichte vom Wiederaufbau des Tempels eine Geschichte des Mutes ist. Denn es ging so weiter, dass die entführten Israeliten nach der Tempelzerstörung noch etwa 50 Jahre in Babylon blieben. Was sich dann änderte, war, dass ein neues Reich aufkam, das Medo-Persische Reich, was das Babylonische Reich eroberte. Und das unter der Leitung des persischen Königs Kyros. Und Kyros musste dann natürlich die Entscheidung treffen, was passiert jetzt mit den Juden, die noch in Babylon leben. Gott lenkte diesen persischen König so, dass er ein Gesetz machte, nachdem es den Juden erlaubt war, wieder zurückzukehren, um die Stadt Jerusalem und um den Tempel wieder aufzubauen. Also ein heidnischer Gott, der hier von Gott gebraucht wird. Und so setzten die Israeliten mit einer ganz klaren Berufung, mit einem ganz klaren Auftrag, mutig den ersten Schritt in Richtung Jerusalem, in dieses unbekannte Gebiet. So, dass es heißt in Esra 1, da machten sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf. Und die Priester und Leviten, jeder, dessen Geist Gottes erweckte, um hinaufzuziehen und um das Haus des Herrn zu bauen, das in Jerusalem ist. Also die Israeliten gingen los, ohne zu wissen, was passiert. In ein unbekanntes Gebiet, aber mit einem klaren Ziel vor Augen. Sie brauchten circa 4 Monate, mussten dann erstmal ankommen, erstmal klarkommen, aber begannen dann relativ schnell damit, den Brandopferaltar für den Tempel wieder aufzubauen. Und es heißt, zu Beginn des 7. Monats, als die Israeliten sich in ihren Wohnorten niedergelassen hatten, da versammelte sich das ganze Volk in Jerusalem. Sie errichteten den Altar auf seinem alten Platz, wo sie in ständiger Furcht vor den anderen Völkern im Land leben mussten. Jeden Morgen und jeden Abend opferten sie für den Herrn. Also sie bauten erst den Altar, den Brandopferaltar, und dann im Mai des 2. Jahres nach ihrer Rückkehr wurde mit den Bauarbeiten für das Haus Gottes, also für den Tempel in Jerusalem begonnen. Endlich, nach dieser ganzen Katastrophe, 50 Jahre nach der Zerstörung geht's endlich los. Warum? Weil sie diesen Schritt ins unbekannte Gebiet gewagt haben. Was ist Mut? Mut bedeutet, in einer schwierigen, in einer unsicheren Situation aus Überzeugung heraus entschlossen zu handeln. Also sich nicht wegzuducken, sondern sich der Sache zu stellen, dem zu stellen, was gerade dran ist, was gerade gut ist. Und das haben die Israeliten an der Stelle gemacht. Wir werden noch tiefer in den Text eintauchen, aber lasst mich jetzt schon mal 6 kurze Gedanken über mutiges Handeln formulieren, die wir hier in der Geschichte sehen können. Also was fällt auf? Als erstes fällt auf, mutiges Handeln erfordert ein klares Ziel. Die Israeliten sind nicht einfach planlos losgegangen, ne, so nach dem Motto, gucken wir mal, was passiert. Nein, sie hatten ein klares Ziel vor Augen, den Tempel wieder aufzubauen, die Stadt wieder aufzubauen. Ein Ziel zu haben ist unglaublich wichtig, denn ohne ein definiertes und auch ein realistisches Ziel weiß ich ja gar nicht, wofür ich kämpfe. Weiß ich ja gar nicht, wo ich hin möchte. Also stellt euch mal vor, ihr müsst einen Marathon laufen ohne eine Ziellinie. Du weißt nicht, wann du Fortschritte machst, du weißt nicht, wie weit du schon gekommen bist oder wo du überhaupt hinlaufen sollst. Mutiges Handeln erfordert ein klares Ziel. Als zweites, mutiges Handeln im biblischen Kontext entspringt aus einem tiefen Gottvertrauen. Das kann man indirekt erkennen, denn Gott war ja derjenige, der den Geist der Israeliten erweckte, der sie beauftragte, loszugehen, der auch schon durch die Propheten vorher klargemacht hatte, dass die Israeliten aus dem Exil wieder zurückkehren sollen. Die Israeliten vertrauten darauf, dass Gott da ist, dass es im Letzten sein Auftrag ist, dass er derjenige ist, der lenken und führen wird. Also jetzt weniger, ne, jetzt aus der Sicht der Israeliten ist doch mal eine nette Idee, jetzt loszugehen. Nein, Gott steht hinter diesem Projekt und darauf vertrauten sie in ihrem Losgehen. Als drittes fällt auf, dass mutiges Handeln immer ein Schritt ins Ungewisse ist. Also die Israeliten sind wirklich Risiken eingegangen, sie wussten nicht, was kommt. Die meisten sind in Babylon geboren, also das war deren Heimat. Das heißt, sie haben ihre gewohnte Umgebung verlassen für eine Stadt, die in Trümmern lag. Mutiges Handeln ist ein Schritt ins Ungewisse. Außerdem beginnt mutiges Handeln mit dem Wesentlichen. Also mutig zu handeln bedeutet, das im Blick zu haben, was jetzt gerade wirklich dran ist, was wirklich wichtig ist und sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Ich finde es auffällig, bei den Israeliten war das so, dass sie beim Tempelbau nicht mit den Mauern oder so begonnen haben, nein, sie haben mit dem Brandopferaltar begonnen. Mit dem Brandopferaltar. Der Altar war das wichtigste Element für die Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott. Es war der Ort, wo die Israeliten Opfergaben darbringen konnten, wo sie Sünden sühnen konnten, wo sie Gott ehren konnten. Sie begannen mit dem Wichtigsten. Mutiges Handeln ist außerdem nicht immer frei von Furcht. Also das sehen wir zum Beispiel genau bei der Stelle, wo der Brandopferaltar beschrieben wird. Da heißt es in Esra 3,3, obwohl sie vor den Nachbarvölkern Angst hatten, errichteten sie den Altar auf den alten Fundamenten. Obwohl sie Angst hatten. Viele haben ja die Vorstellung, man ist erst dann richtig mutig, wenn man völlig furchtfrei handelt. Im Grunde ist ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall, weil Mut ja eigentlich erst dann zum Vorschein kommt, wenn ich etwas tue, obwohl ich Angst habe. Mutiges Handeln als fünfter Gedanke, nee, als sechster Gedanke, wird durch Gemeinschaft gestärkt. Als die Juden mit dem Bau des Tempels begonnen haben, da heißt es in Esra 3,1, da versammelte sich das ganze Volk. Und man kann auch übersetzen, da versammelten sie sich wie ein Mann, also wie eine Person, wie eine Einheit. Sie gingen gemeinsam voran, es war ein Gemeinschaftsprojekt, wo alle an einem Strang zogen. Gott fordert seine Leute zum mutigen Handeln heraus. Nicht nur damals, sondern auch heute. Für die Israeliten bedeutete mutiges Handeln, den Tempel wieder aufzubauen, nach Jerusalem zu gehen. Bei uns bedeutet es sicherlich was ganz anderes. Aber der grundsätzliche Auftrag, mutig zu sein, sich einer Sache zu stellen, bleibt bestehen. Gott gebraucht den Mut seiner Leute als einen Baustein, um sein Reich zu bauen. Dieser erste Punkt, mutig begonnen, hat das Ziel, uns mal zum Nachdenken anzuregen, wo wir in unserem momentanen Leben zum mutigen Handeln herausgefordert sind. Also wo in deinem Leben ist es gerade dran, ein unsicheres Gebiet zu betreten? Wo ist im Bild gesprochen die Stadt zerstört? Wo ist es dran, Schritte des Mutes zu gehen? Schritte des Mutes zu gehen, mit einem klaren Ziel, mit dem festen Vertrauen, Gott ist am Ende souverän derjenige, der da drüber steht. Diesen Schritt ins Ungewisse zu wagen, wo man mit dem Wesentlichen anfängt, auch wenn man nicht ganz frei von Furcht ist und wo man gemeinschaftlich unterwegs ist. Wo ist es dran, Schritte des Mutes zu gehen? Das kann sich natürlich auf ganz große Lebensberufungen beziehen, aber das muss es überhaupt nicht. Es kann sich auch schon, mit kleinen Schritten des Mutes beginnen. Ich weiß nicht, vielleicht hat Gott dir eine bestimmte Person aufs Herz gelegt, die vielleicht im Umgang schwierig ist, aber wo du merkst, ich habe da einen besonderen Zugang zu diesem Menschen. Und ein Schritt des Mutes könnte sein, bewusst Kontakt zu dieser Person zu suchen, auch wenn andere ihn meiden. Oder du hast schon länger eine Idee für die Gemeinde gehabt, wo du dir schon oft gedacht hast, ey, das wäre doch jetzt mal wirklich gut, das wäre doch jetzt mal wirklich hilfreich für die Gemeinde, für die Nachbarschaft, für Detmold. Etwas Neues zu starten, wie man Segen sein kann, wie man Gottes Licht in diese Gemeinde und in diese Umgebung tragen kann. Ein Schritt des Mutes würde heißen, die Idee, das Projekt anzugehen und in sich in dieses unbekannte Gebiet zu wagen. Mutig zu sein kann aber auch heißen, einer Sünde den Kampf anzusagen. Den Schritt zu gehen, sich Hilfe zu holen. Den Schritt zu gehen, das Thema wieder neu zu Gott zu bringen, das Thema wieder neu anzugehen. Vielleicht ist dein Schritt des Mutes aber auch eine Entscheidung zu treffen, zum Beispiel die Entscheidung, einem anderen Menschen zu vergeben. Und du schiebst das seit Jahren vor dich hin, obwohl du eigentlich weißt, dass es richtig wäre, dass es dran ist. Da wäre es dran und ein Schritt des Mutes eben, das anzugehen und da eine klare Linie zu ziehen. Wo ist es bei dir, sich dran, sich eine Aufgabe zu stellen, eine Person anzusprechen, eine Sünde in den Kampf anzusagen? Wo wird es Zeit bei dir, dass Angst und Scham die Seiten wechseln? Vielleicht hast du jetzt irgendwas ganz Konkretes im Kopf. Wenn du was im Kopf hast, dann ist relativ klar, dass eine Sache nicht lange auf sich warten wird. Und das ist das ganze Thema Entmutigung. Mutig begonnen, entmutigt gestoppt. Wenn man mutig was angeht, dann kann man sich sicher sein, dass die Entmutigung schon vor der Tür lauert. So sehen wir das jedenfalls auch in der Esra-Geschichte. Denn kurz nachdem die Israeliten angefangen haben, den Tempel wieder aufzubauen, dann lesen wir in Esra 4 Folgendes. Als die Feinde von Juda und Benjamin, also Juda und Benjamin steht hier für das ehemalige Südreich, als die Feinde von Juda und Benjamin erfuhren, dass die Heimkehrer dabei waren, Jahwe, dem Gott Israels, einen Tempel zu bauen, da kamen sie zu Zerubabel und den Sippenoberhäuptern und sagten, lasst uns gemeinsam bauen, wir dienen doch dem gleichen Gott wie ihr. Seit der Zeit des Assyrerkönigs Assarhaddon, der uns hier angesiedelt hat, bringen wir ihm Opfer. Doch Zerubabel, Jeschua und die Sippenoberhäupter erwiderten, es geht nicht, dass ihr mit uns zusammen ein Haus für Gott baut. Wir alleine dürfen den Tempel für Jahwe, den Gott Israels, bauen. So hat es Kyros, der König von Persien, befohlen. Es ist relativ klar, dass die Personen, die da als Feinde von Juda und Benjamin beschrieben werden, dass das Samaritaner waren. Samaritaner waren ein Mischvolk aus Juden, die sich mit den Assyrern zusammengetan haben, also sich verheiratet haben und teilweise auch deren Götzendienst übernommen haben. Und Zerubabel und die anderen sagen, das können wir doch nicht machen, wir sind ins Exil gekommen wegen Götzendienst, jetzt können wir doch nicht schon wieder gemeinsame Sache mit Götzendienern machen. Und das ist jetzt wichtig, die unmittelbare Reaktion der Samaritaner war, Esra 4,4, von da an versuchten die Leute, die schon vorher im Land wohnten, die Heimgekehrten mutlos zu machen und vom Bau abzuschrecken. Von da an versuchten die Samaritaner, die Israeliten mutlos zu machen. Wir lesen dann auch weiter, wie sie das machten in Esra 4. Sie drohten ihnen, sie legten Hindernisse in den Weg, sie bestachen persische Beamte. Und das all das mit dem Ziel, den Bau des Tempels zu stoppen. Und das Traurige ist, sie schafften es sogar. durch die Entmutigung der Samaritaner. Das führte dazu, dass der Bau des Tempels für 16 lange Jahre lang gestoppt wurde. 16 Jahre, wo nichts passierte. Also das muss man sich mal vorstellen. Die Israeliten reisen 4 Monate nach Jerusalem mit einem klaren Ziel vor Augen in dieses unbekannte Gebiet, haben vor Augen, den Tempel wieder aufzubauen. Endlich geht es wieder bergauf und all diese Initiative, all diese Aktivität wird ihnen geraubt. Warum? Aufgrund einer Aktion der Entmutigung. Weil Leute meinen, sie müssen Steine in den Weg legen. Entmutigung bedeutet, jemandem die Zuversicht zu nehmen, indem man ihn durch negative Worte oder Handlungen herunterzieht. Was tut Entmutigung? Entmutigung raubt Kraft. Entmutigung macht passiv. Also das, was eigentlich wichtig wäre, das, was eigentlich dran wäre, wird liegen gelassen, weil der Mut fehlt. Und man begibt sich zurück in seine sichere Zone, wo alles angenehm ist, wo man sich wohlfühlt, aber das Haus Gottes bleibt in Trümmern. Hinter Entmutigung im geistlichen Kontext steht immer der Widersacher. Aber er hat unterschiedliche Kanäle, die er nutzt, um Menschen zu ermutigen. Zum einen nutzt er die Stimmen von außen, wie jetzt in der Esra-Geschichte. Da kommen Leute, die eigentlich gar nichts mit der Sache zu tun haben. Also es war gar nicht die Aufgabe der Samaritaner, den Tempel wieder aufzubauen. Und trotzdem haben sie sich eingemischt und standen wie ein Klotz im Weg. Entmutigung durch Stimmen von außen. Es gibt aber auch andere Stimmen der Entmutigung und die kommen dann eher aus einem selbst. Das können zum Beispiel falsche Glaubenssätze sein, denen man vertraut. Sätze wie, ach, das wird doch sowieso nichts. Das hat doch beim letzten Mal schon nicht geklappt. Andere können das doch eh viel besser. Stimmen der Entmutigung von außen und von innen. Und wenn man auf diese Stimmen hört, und das wird die traurige Folge sein, wenn man auf die Stimmen hört, dann wird man seinen Blick von seiner eigentlichen Berufung abwenden und ihn hinwenden auf seine eigenen 4 Wände. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie das bei den Israeliten der Fall war. 16 Jahre lang war Stillstand beim Bau des Tempels. Und was haben die Israeliten in der Zeit gemacht? Die Propheten Haggai und Sacharja treten genau in der Zeit auf, in denen das Ganze hier passierte. Also 16 Jahre nach dem Stopp. Und von daher lohnt es sich mal kurz ins Buch Haggai zu springen, um zu sehen, was die Israeliten in den 16 Jahren gemacht haben. Da heißt es in Haggai 1, so hat der Herr der Herrscherin gesprochen. Dieses Volk sagt, die Zeit, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen, ist jetzt noch nicht gekommen. Also das sagt das Volk. Daher erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen, jetzt spricht Gott, ist es etwa für euch selbst an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern daliegt? Also Israel sagt, die Zeit ist noch nicht gekommen, dass das Haus Gottes wieder aufgebaut wird. Und man fragt sich, habt ihr völlig eure Berufung aus den Augen verloren? Also es war schon vor 16 Jahren Zeit, den Tempel wieder aufzubauen. Wisst ihr, was das Tragische an Entmutigung ist? Entmutigung führt nicht nur dazu, dass ich meine eigentliche Berufung aus den Augen verliere. Es führt auch dazu, dass ich mich in den Nebensächlichkeiten dieser Welt verliere. In den Nebensächlichkeiten dieser Welt. Oder auf den Punkt gebracht, wenn ich auf die Stimme der Entmutigung höre, dann wird das dazu führen, dass ich meine eigenen 4 Wände vertiefe, während Gottes Haus in Trümmern liegt. Was entgeht dieser Welt an Segen, weil Christen entmutigt sich in Passivität verloren haben? Ich frage mich das wirklich. Also wie viele Christen gibt es, die mutig etwas begonnen haben? Im Privaten, in der Gemeinde, ein ganz klares Calling hatten, im Reich Gottes unterwegs waren, aber aufgehört haben aufgrund von Entmutigung, aufgehört haben zu kämpfen. Wie viel Segen entgeht der Welt durch Stimmen der Entmutigung? Und auch damit zusammenhängt die Frage, was wollen wir für eine Stimme für andere Menschen sein? Wir als individuelle Person, aber auch wir als ganze Gemeinde. Was wollen wir für andere Menschen sein. In meiner Heimatgemeinde in Hamburg gibt es ein relativ neues Schließsystem, unter anderem mit einem mittlerweile elektrischen Türöffner und Türschließer. Für mich war das eine ganz neue Erkenntnis, dass es sowas gibt. Ich weiß nicht, ob ihr als vielleicht russlanddeutsche Gemeinde, ist es wahrscheinlich normal, dass man sich so in diesem ganzen Bauthemen auskennt. Aber jedenfalls hat der Türöffner die Aufgabe, die Tür elektrisch zu öffnen, also sie zu entriegeln, dass man quasi keinen physikalischen Schlüssel ins Schloss stecken muss. Und der Türschließer hat die Aufgabe, die Tür automatisch zu schließen, nachdem sie geöffnet wurde. Und jetzt mal ein ganz bisschen platt gesagt, ich habe das Gefühl, dass es Menschen gibt, die sind eher Türöffner und es gibt Menschen, die sind eher Türschließer. Also bei den Türschließern ist es so, da kommt eine neue Idee auf und die Türschließer sind erstmal dagegen. Erstmal Bedenken haben, erstmal Steine in den Weg legen. Und das führt ganz schnell dazu, dass die Idee versickert. Türöffner hingegen sind diejenigen, die Dinge möglich machen, die Menschen helfen, dass sie in ihre Kraft kommen, dass sie in ihre Berufung finden und die bei offenen Fragen sich nicht querstellen, sondern ihren Teil dazu beitragen, wie Dinge möglich werden können. Was wollen wir mit unseren Taten und mit unseren Worten sein? Wollen wir Türöffner sein oder wollen wir Türschließer sein? Ermutiger oder entmutiger? Leute, die anderen mit ihren Worten aufbauen oder zerstören? Wie viele junge Menschen oder allgemein Menschen gibt es, die fast nie ein Wort der Ermutigung hören? Und was würde sich ändern im Leben von unserem Umfeld, wenn wir uns zur Aufgabe machen würden, jeden Tag mindestens ein Wort oder eine Tat der Ermutigung zu leben? Ich glaube, es lohnt sich, ein Ermutiger zu sein, denn klar ist, wenn Entmutigung so eine zerstörerische Kraft hat, dann hat Ermutigung es im positiven Sinne auch, eine unglaublich aufbauende Kraft. Und wie diese aufbauende Kraft, wie stark die ist, das sehen wir in der weiteren Esra-Geschichte. Der dritte Punkt, ermutigt weitergemacht. Ermutigt weitergemacht. Für 16 Jahre war Stillstand beim Wiederaufbau des Tempels. Dann hat Gott die Propheten Haggai und Zacharia gesandt. Wir haben ja eben schon im Prophetenbuch Haggai gelesen, was da passiert ist. Aber auch im Esra-Buch werden diese beiden Propheten beschrieben. Es heißt da in Esra 5, da traten die Propheten Haggai und Zacharia, der Enkel Idus, in die Öffentlichkeit. Sie weissagten und ermutigten die Juden in Juda und Jerusalem im Namen des Gottes Israels über ihnen. Da machten sich Serubabel, Ben Shealtiel und Jeschua, Ben Joschadak an die Arbeit und nahmen den Tempelbau wieder auf. Die Propheten Gottes standen ihnen zur Seite und unterstützten sie. Also das sind Türöffner. Das sind Leute, die Gottes Wort in die Situation hineinsprechen, die sie ermutigen und so unterstützen, dass die Israeliten wieder in ihre Kraft kommen. Und das führt auch dann dazu, dass der Tempel weitergebaut wird. Es kamen direkt wieder Anfechtungen, es kamen direkt wieder Gründe, warum man aufhören könnte. Diesmal machten es die Israeliten aber anders. Sie arbeiten weiter und das führte dann dazu, dass sie gut vorankamen. Warum? Ein Kapitel später, Esra 6, sie kamen gut voran, weil die Propheten Haggai und Zacharia, die Enkel Idus, sie durch ihre Weissagungen ermutigten und so vollendeten sie alles, was der Gott Israels ihnen befohlen hatte. Nach 5 Jahren stand der Tempel wieder. Endlich. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt in der Wiederherstellung ihrer Beziehung zu Gott. Die Israeliten wurden ermutigt und haben sich dem Auftrag, den sie vor Jahren schon bekommen haben, wieder zugewandt. Bei dem ersten Punkt war ja eher die Frage, wo hast du das Gefühl, dass es heute dran ist, mutig etwas Neues zu starten? Aber vielleicht ist es bei dir ja auch wie bei den Israeliten, dass du vor Jahren schon einen Auftrag bekommen hast. Also da hat Gott dir vor Jahren schon ein Thema, ein Projekt, eine Volksgruppe aufs Herz gelegt, aber du hast sie aus den Augen verloren, hast dich Schritt für Schritt immer weiter davon entfernt und das Thema ist mittlerweile für dich zu so einem Riesen geworden, der gar nicht mehr bezwungen werden kann, so scheint es zumindest. Auch dann sei ermutigt und stell dich der Sache, denn die Esra-Geschichte macht klar, dieser Riese ist eigentlich nur ein Scheinriese. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass meine Eltern mir und meinen Geschwistern als Kinder eine Zeit lang Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, vorgelesen haben. Ich habe da sehr gute Erinnerungen dran. Wir haben es geliebt, von den Abenteuern zu hören. Und eine Person aus Jim Knopf ist mir da sehr im Kopf geblieben. Und das ist die Person Herr Turtur. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Figur. Herr Turtur ist ein Riese. Aber er ist jetzt kein gewöhnlicher Riese, sondern er ist ein Scheinriese. Was bedeutet Scheinriese? Menschen haben, also aus der Ferne wirkt er total furchteinflößend und beängstigend. Je näher du ihm aber kommst, desto kleiner wird er. Das heißt, je weiter du von ihm wegläufst, desto größer wird er. Je näher du an den Rand trittst, desto kleiner wird er. Menschen haben Angst vor ihm, laufen vor ihm weg. Das Problem ist aber, dass er dadurch eben nur noch größer wird. Und wisst ihr, ich habe manchmal das Gefühl, dass es sich ähnlich verhält mit den Themen, wo wir entmutigt worden sind. Also, dass wir durch Entmutigung einen Schritt nach dem anderen uns von unserem eigentlichen Ziel wegbewegen, die Hürde aber wieder zu starten, wird dadurch nur noch größer. Weil Scham ins Spiel kommt, weil Angst ins Spiel kommt. Und am Ende wirkt dieses Thema wie so ein Riese, der gar nicht mehr bezwungen werden kann. Wenn wir uns der Sache aber mutig stellen, das heißt, wenn wir dem Riesen entgegengehen, dann merken wir, wie die Sache immer kleiner und harmloser wird und am Ende wartet eigentlich etwas sehr, sehr Gutes auf uns. Von daher die Frage, was ist dein persönlicher Scheinriese? Also wo hat Gott dir vielleicht schon vor Jahren etwas aufs Herz gelegt, ein Thema, ein Mensch, ein Projekt und du hast es aus den Augen verloren? Vielleicht hast du eine Idee für die Gemeinde gehabt und wurdest direkt entmutigt, weil sich Leute quergestellt haben oder weil du auf falschen inneren Glaubenssätzen vertraut hast. Vielleicht hast du aber auch mit einer Person über Jesus geredet und hast da so eine schlechte Erfahrung gemacht. Hast da so eine Abfuhr bekommen, sodass du dir gesagt hast, das Thema, das spreche ich nicht mehr an. Oder du hattest die Idee, eine Zeit lang ganz bewusst und intensiv ins Reich Gottes zu investieren. Durch einen kurzen Missionseinsatz, durch eine Bibelschule oder wie auch immer. Aber das Thema ist untergegangen. Oder du hast versucht, einer Sucht den Kampf anzusagen. Sie hat dich aber immer wieder eingeholt und bist kraftlos, bist passiv geworden und hast aufgehört zu kämpfen. Ich hoffe, dass die Botschaft der Esra-Geschichte dich dann ermutigt, das Thema wieder anzugehen. Denn die gute Nachricht ist, dieser Riese ist nur ein Scheinriese. Je mehr du dich der Sache stellst, desto kleiner wird sie und am Ende wartet was Gutes auf dich. Bevor wir gleich zum Endspurt kommen, möchte ich noch mal ganz kurz praktische Konsequenzen formulieren, abgeleitet aus der Esra-Geschichte. Also wenn es wirklich so ist, dass Mut sich so sehr lohnt, was sind dann praktische Anregungen, die uns helfen können, mutig etwas zu beginnen oder ermutigt wieder etwas aufzunehmen? Ich würde sagen, als erstes bekämpfe die entmutigenden Stimmen mit der Stimme Gottes. Was hat Israel dazu ermutigt, den Bau des Tempels weiterzuführen? Es war die Stimme Gottes, durch die Propheten Haggai und Zacharja. Die beiden Propheten haben gesagt, ihr seid zu diesem Werk berufen. Also so Lügen wie, ich kann das sowieso nicht, das wird nichts, andere können das doch viel besser, die müssen ganz schnell geistlich konfrontiert werden. Mit Sätzen wie zum Beispiel, ich bin vielleicht wirklich nicht stark, aber ich glaube an einen Gott, der in schwachen Menschen mächtig wird. Ich glaube an einen Gott, der mich durchtragen wird in der Sache. Ich glaube an einen Gott, der mich auch befähigt hat. Das sagt er seinen Gläubigen zu, dass er Menschen befähigt. Eine zweite Konsequenz ist, rechne mit Rückschlägen. Die Stimme der Entmutigung wird nicht auf sich warten lassen. Und von daher ist es wichtig, schon damit zu rechnen, sodass es einen nicht 16 Jahre raushaut. Also damit man sich sofort wieder auf das Ziel besinnen kann. Rückschläge werden kommen. Und sicher wird auch nicht direkt immer alles gelingen, aber es gehört dazu, ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, wie man dann damit umgeht. Ein dritter Gedanke ist, leg einfach los. Oft ist dieser erste Schritt der wichtigste und man soll schon nachdenken, bevor man was tut, ne? Aber man kann sich ja auch in so einem Zerdenken selbst schaden. Oft ist es ja so, dass Dinge sich auch schon im Losgehen fügen, ne? Dass eine Berufung anfängt, sich zu schärfen im Losgehen. Und es ist immer besser, lieber anzufangen und Fehler zu machen, als alles zu durchdenken, aber nie zu beginnen. Geh einen Schritt nach dem anderen. Ein weiterer Gedanke. Viel wichtiger, als von heute auf morgen sich die riesige Lebensvision vorzunehmen, ist es, einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Zu gucken, was heute im Machbaren liegt. Klar, mit einem langfristigen Ziel, aber das langfristige Ziel kann nur erreicht werden, wenn man Schritt für Schritt geht. Und von daher geh lieber einen ganz kleinen Schritt heute. Heute ein Telefonat. Heute eine Person kontaktieren. Heute ein Kapitel in der Bibel oder wie auch immer. Als fünftes, such dir Mitstreiter. Als die Israeliten am Anfang zusammengekommen sind, da standen sie zusammen wie ein Mann, wie eine Person. Sie haben sich gegenseitig ermutigt und das kann unglaublich ermutigend sein, wenn man nicht allein unterwegs ist, wenn man gemeinsam beten kann, wenn man gemeinsam ringen kann, gemeinsam auch einander die Lasten tragen kann. Und als letztes, aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig und entscheidend, bring dein Thema immer wieder zu Gott. Denn klar ist, Gott ist derjenige, der stark in uns wird. Im Letzten ist Gott derjenige, der uns die Kraft gibt durch den Heiligen Geist. Gott derjenige, der auch die Früchte schenken wird. Wir haben den Auftrag zum mutigen Handeln, aber die Grundlage muss immer sein, Gottes Souveränität. Er steht da drüber und deswegen kann ich befreit als erlöster Mensch mutig losgehen. Bring dieses Thema, was du vielleicht vor Augen hast, immer wieder zu Gott. Gib es ab und mach dich dessen bewusst, dass er im Letzten der ist, der die Verantwortung trägt und der souverän über die Sache steht. Mutig begonnen, entmutigt gestoppt, ermutigt weitergemacht. Mut ein Baustein, den Gott nutzt, um sein Reich zu bauen. Ich möchte zum Schluss noch eine Sache sagen. Wenn wir auf der Suche nach einem Beispiel des Mutes sind, dann ist klar, dass wir in Jesus das absolute perfekte Vorbild für mutiges Handeln sehen. Also er ist derjenige, der in die Welt gekommen ist, in diese unbequeme Welt. Er hat diesen Schritt ins Ungewisse gewagt, war ständig umgeben von Entmutigern, aber trotzdem seine Berufung nicht aus den Augen verloren, sondern ist am Kreuz gestorben, um die Welt mit Gott wieder zu versöhnen. Dass ein Leben mit Gott heute und in alle Ewigkeit möglich ist. Er ist auch verstanden, er hat den Tod besiegt, und dadurch ist ein Leben mit Gott wieder möglich geworden. Vielleicht ist ja dein ganz persönlicher Schritt des Mutes, heute ein Schritt auf diesen Jesus zuzugehen. Heute dein Leben ihm zu geben. Heute mit einer Vertrauensperson ins Gespräch zu kommen und zu sagen, ey, ich schiebe das schon so lange vor mich hin. Ich will heute klare Sache dann machen. Wie wäre es, wenn wir am Ende unseres Lebens so über unser Leben reflektieren und unsere ersten Worte, die uns einfallen, sind, ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, sondern wenn diese Worte beginnen würden mit, ich bin dankbar, dass ich den Mut hatte. Ich bin dankbar, dass ich den Mut hatte. Und da spielt es keine Rolle, ob wir 10, 50 oder 90 sind, denn mutig zu sein, ehrmutiger zu sein, das sind Entscheidungen, die jeden Tag neu getroffen werden können. Wo wir auch nicht allein unterwegs sind, sondern wissen dürfen, Jesus ist dabei. Von daher, lasst uns Schritte des Mutes gehen, andere Menschen auf ihren Weg ermutigen und das mit einer festen Zuversicht, weil wir wissen, dass wir einen guten Gott haben, der im Letzten die Fäden in der Hand hat. Amen.